Der BVB stürzt nach der Derby-Pleite gegen Bochum ins Chaos. Stellen wollte sich danach allerdings niemand. Die Spieler schweigen. Rückgrat, Fehlanzeige. Für höchste Alarmbereitschaft dürfte auch die Szene von Jamie Gittens gesorgt haben. Fakt ist, die Entwicklung des Vereins zeigt konstant nach unten. Muss BVB-Boss Hans-Joachim Watzke auf den Tisch hauen? Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und kurzer Rückblick. Als Manni Sedelbauer und ich am vergangenen Dienstag im Estadio José Alvalade in Lissabon gesessen haben und das Spiel gerade zu Ende war, da haben wir uns angeschaut und waren eigentlich beide der Meinung, anschließend, als wir dann gesprochen haben, eigentlich ist es ja auch ganz schön, dass wir mal wieder positivere Themen in der Dortmund-Woche besprechen können. Wir standen natürlich ganz unter dem Eindruck des Spiels, dieses 3-0-Sieges und dieser wirklich sehr, sehr starken zweiten Halbzeit. Manni, hallo erstmal.
Hi Olli, hallo an euch da draußen.
Jetzt ist es aber so, dass man sich bei Borussia Dortmund nur auf eines verlassen kann, nämlich auf nichts. Die endlose Achterbahnfahrt geht weiter. Und wer geglaubt hatte, dass das vielleicht der Turnaround gewesen ist, diese deutliche Leistungssteigerung in Lissabon, dieses wirklich sehr überzeugende Auftreten in der zweiten Hälfte. Und ich hatte so den Eindruck, als ob Niko Kovac das auch geglaubt hatte, als wir anschließend noch mit ihm gesprochen haben in Lissabon. Wer das geglaubt haben sollte, der sieht sich erneut getäuscht, Manni. Denn das, was der BVB dann ausgerechnet im sogenannten kleinen Revierderby, ausgerechnet in Bochum abgeliefert hat, wo man ja eigentlich wissen sollte, was dort auf einen zukommt. Eine Mannschaft, die mit allem kämpft, was sie zur Verfügung hat. Die Mittel, die der VfL Bochum dazu hat, sind relativ überschaubar. Sonst hätten sie nicht seit dem 5. Tabellenspielplatz da auf dem letzten Tabellenplatz festgehangen. Und dann kam von Borussia Dortmund Manni, was soll man sagen, fast gar nichts an Gegenwehr,
ja,
oder?
Ja, es war sehr, sehr wenig und es wurde noch schlimmer. Also ich glaube, so lässt sich das Ganze zusammenfassen. Ja,
wir sind richtig philosophisch unterwegs heute.
Ja, nein, also du hattest ja, also gehen wir es mal ein bisschen chronologisch durch. Also es war ein Spiel, in dem die Bochumer ziemlich gut losgelegt haben, sehr, sehr mutig, ja, auch spielerisch nicht schlecht unterwegs waren. Da gab es dann gleich sehr früh in der Begegnung, als der Pyronebel noch gar nicht abgezogen war, schon die erste Ecke für die Bochumer. Also die waren echt griffig, die waren gut in der Partie. Dann ist der BVB, fand ich aber eigentlich, ja, doch auch zu Chancen gekommen. Guirassy beispielsweise dann auch eine dicke Chance verballert und so, aber du hattest dann schon das Gefühl, okay, die sind auf jeden Fall da. Und dann ist natürlich das passiert, was dem BVB in der Saison oft passiert ist, nämlich dass du in Rückstand gehst, natürlich dann auch maximal unglücklich innerhalb von, was waren es, 2-3 Minuten, dass du dir da zwei Dinger kassierst. Und dann dachte ich eigentlich an das Hinspiel, Olli, in dem der BVB ja tatsächlich auch gegen die Bochumer 0-2 zurücklag im Signal Iduna Park, dann aber das Spiel noch gedreht hat, weil einfach die Qualität höher ist. Ne?
Genau.
Da hatten die Bochumer zwar auch noch die Chance sogar auf 0-3 im Hinspiel, aber die Dortmund haben das dann ja ziemlich souverän noch in ein 4-2 gedreht. Und da waren sie ja auch noch gar nicht so gut unterwegs, muss man ja auch sagen, ne? Und diesmal ist aber gar keine Reaktion gekommen, ne? Also du hast noch mehr nachgelassen, Bochum hatte gar keine Probleme, das irgendwie über die Zeit zu bringen und in der zweiten Halbzeit, wo du dir dann diesen Ruck erwartest, wie schon in den Wochen zuvor eigentlich nach Rückschlägen, ist überhaupt so gar nichts mehr gekommen und das ist, finde ich, auch das Enttäuschende an dem kompletten Spiel gewesen. Unabhängig davon, dass du gegen den bis dahin Tabellenletzten, der auch noch ersatzgeschwächt war, dich irgendwie vorführen lässt.
Ja, und das ist ja das Erschreckende, weil man natürlich gesehen hat, wozu Borussia Dortmund nach einer schwachen ersten Halbzeit in Lissabon dann in der zweiten Hälfte in der Lage ist. Wenn dann tatsächlich mal ein Rädchen ins andere greift, wenn die Entschlossenheit da ist, wenn die Bereitschaft da ist, tiefer anzulaufen oder tiefer auch anzuspielen, sich Torchancen zu kreieren. Und tatsächlich war es ja eher so, dass in der zweiten Hälfte der VfL Bochum näher am 3-0 war, als der BVB absolut am Anschlusstreffer gewesen ist. Und jetzt kann man natürlich mit dem Argument kommen, es herrscht bei Borussia Dortmund eine gewisse Form der Verunsicherung, aber dieses Argument, und das macht die Sache ja im Grunde genommen noch schwerer greifbar und macht sie eigentlich noch schlimmer aus Sicht des BVB, dieses Argument der Verunsicherung, das Ziel zählt ja eigentlich nicht mehr so richtig, wenn man überlegt, dass man tatsächlich schon einen Schritt daraus gemacht hat, aus dieser Verunsicherung in Lissabon.
Ja.
Und das macht die Sache so schwer greifbar, so schwer erklärbar, auch für uns. Also man muss mal deutlich sagen, das, was da auf dem Platz gestanden hat, an der Kastropper Straße und gelbe Trikots getragen hat, hat wirklich alles vermissen lassen bezüglich des sogenannten fußballerischen, kleinen fußballerischen Einmaleins. Also, da ist keine Haltung gewesen, da war keine richtige Laufbereitschaft, die Körpersprache war desaströs. Wir sind da natürlich relativ schnell bei diesem Begriff Mentalität, der, ich gebe es zu, ein bisschen schwer greifbar ist, weil das kann alles oder nichts bedeuten. Aber wenn man unter Mentalität tatsächlich versteht, einfach die Grundbereitschaft da zu sein, Zweikämpfe anzunehmen, körperlich dagegen zu halten, gegen eine Mannschaft, von der man wusste, wie sie spielt, mit dem VfL Bochum, die 1-1 über den ganzen Platz spielt, deren eigentlich einzig erkennbares taktisches Ziel ist, den Gegner auf das eigene, eher, sagen wir mal, überschaubare technische Niveau herunterzuziehen, ihn zu stressen. Und wenn man darauf wirklich so wirkt, als ob man null vorbereitet ist, das ist mehr als nur bedenklich und in Teilen, das muss man mal deutlich sagen, war dieser Auftritt wirklich peinlich. Der war peinlich.
Ja, also auf jeden Fall deutlich und ich glaube, deutlicher kann man das wirklich auch nicht sagen und es verdient auch keine anderen Worte tatsächlich. Dieses Spiel im kleinen Revierderby, ne, das muss man ja auch dazu sagen. Die Fans waren da, auch wenn die dann natürlich auch irgendwann die Schnauze voll hatten, verständlicherweise, dass du da Woche für Woche alles gibst auf den Rängen und auf dem Platz so gar kein Funken überspringt. Also das ist schon ein Stück weit deprimierend, wenn du da gar nichts zurückbekommst. Ich glaube ja, Olli, weil du gesagt hast, da sieht man mal in Lissabon, wenn ein Rädchen ins andere greift, was da in Bewegung sich setzen kann. Ich glaube tatsächlich rückblickend, man muss einfach die Leistung, die Lissabon da in der zweiten Halbzeit auf den Platz gebracht hat, vielleicht auch einfach so einschätzen, dass einfach Lissabon so extrem schwach war in der zweiten Halbzeit, dass es gar nicht unbedingt mit der Stärke der Dortmunder zu tun hatte, sondern dass der BVB auf einmal Räume bekommen hat, dass sie auf einmal nicht mehr so nah am Mann standen und so weiter. Und dann machst du es natürlich jedem Gegner einfach. Und übrigens, wenn ich die Pressekonferenz von Dieter Hecking vor dem Spiel mir angehört habe, der hat genau das gesagt. Er hat gesagt, klar, Dortmunder, die haben gute Individualisten, die darfst du nicht ins Spiel kommen lassen, aber da ist es dann egal, wenn sie Räume haben, ob sie gegen Wattenscheid spielen oder gegen Bayern, dann können sie da schon zeigen, was sie an sich drauf haben, aber er fand Lissabon auch sehr, sehr schwach und passiv und er hat gesagt, wenn wir ihnen die Räume nicht geben und so, dann ist es schon mal, haben wir einen sehr großen Schritt gemacht in die richtige Richtung und Hecking hat eigentlich genau den Matchplan schon auf der PK verraten und ganz ehrlich, Olli, der Matchplan gegen BVB ist aktuell wirklich nicht knifflig, ne? Du musst einfach ein bisschen unangenehm sein, ihnen auf den Füßen stehen und schon haben sie immense Probleme in allen Bereichen.
Das stimmt. Und du hast natürlich dann auch, wenn ein Spiel so läuft, wie es Dieter Hecking sich gewünscht hat, wie du es eben beschrieben hast, wenn ein Spiel dann halt so läuft, dass du dem BVB relativ wenig Räume gibst, wenn du es verhinderst, dass die Offensivkräfte, sei es Adeyemi, sei es Gittens, ihre Schnelligkeit dann ausspielen können, wenn es dir gelingt, Giroud, Guirassy, der ja tatsächlich in der Champions League in der zweiten Hälfte dann auch mal wieder seinen Wert auch als Wandspieler, als Schlussspieler für den BVB unter Beweis gestellt hat, wenn du den aus dem Spiel nimmst, dann hast du natürlich diesen nächsten Effekt bei Borussia Dortmund zu beobachten. Und ich nenne das mal, ja, das ist ein Wegtauchen, ein sich vor Verantwortung drücken, weil du gerade dann in diesen Situationen natürlich Spielerpersönlichkeiten brauchst, die dann jüngeren Spielern, die vielleicht tatsächlich jetzt auch für einen Moment nicht wissen, wie sie damit umzugehen haben in dieser Situation, wenn ihnen ständig jemand auf der Füße steht, wenn du dann Spielerpersönlichkeiten hast, die Halt geben, die auch beispielsweise auf dem Platz die Kommandos geben, die sagen hier im Zweifelsfall, ich bin immer anspielbereit. Und das macht diese Krise von Borussia Dortmund ja so schwer greifbar, weil wenn ich mir die Aufstellung angucke, jetzt beispielsweise auch in Bochum, und nehmen wir mal, und es kommt dann ja im Wesentlichen auf die Schaltzentrale, auf das Mittelfeld an, schauen wir uns mal die Mittelfeld, genau, schauen wir uns mal die Mittelfeldbesetzung an. Du hast auf dem Platz Marcel Sabitzer, eine gestandene Persönlichkeit, Erfahrung gesammelt beim FC Bayern, ist einer der Führungsspieler in der ja durchaus erfolgreichen österreichischen Nationalmannschaft. Du hast Pascal Groß, extrem erfahren, in England gespielt, jemand, der sehr, sehr Ballsicherheit hat. Vielleicht das eine oder andere Defizit in Bezug auf Schnelligkeit, aber wenn es um Präsenz geht, wenn es um diese Ballsicherheit geht, die du dann natürlich erstmal für dich entwickeln musst, wenn der Gegner dir die Räume zustellt, sind diese beiden Spieler eigentlich, oder wären, so muss man es besser ausdrücken, prädestiniert. Naja, und dann hast du noch ein Zehner mit Julian Brandt, der sicherlich Fähigkeiten hat, die, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, weit über das hinausgehen, was er in dieser Saison spielt. Und das ist für mich dann das Unerklärliche, weil nochmal kurz der Rückblick auf Lissabon. Hecking hat recht, wenn er sagt, Sporting hat dem BVB in der zweiten Hälfte auch die Räume gegeben. Aber das komplette Auftreten von Borussia Dortmund, und da bin ich dann jetzt nicht ganz so bei dir vielleicht, das komplette Auftreten von Borussia Dortmund, von der Ausstrahlung, von der Körpersprache, ist in Lissabon ein ganz anderes gewesen als in Bochum.
Ja.
In Bochum sind diverse Spieler einfach nur abgetaucht. Und das macht sich fest für mich auch an einer Tatsache. Ich meine, Kovac hat das auch erkannt. Kovac hat gesehen, dass es mit bestimmten Spielern an diesem Tag gegen diesen Gegner in dieser Situation einfach keinen Zweck hat. Diese Auswechslung von Marcel Sabitzer beispielsweise, ja, die spricht für mich Bände. Ne? Also ja, das ist ja unerklärlich.
Ich meine, das geht ja ein bisschen einher, ne? Wenn du in Lissabon merkst, hey, es ist Champions League, da fühlen wir uns sowieso wohl, Playoff-Hinspiel, wir haben noch Rückspiel daheim, führen 1-0, führen 2-0, dann kommt das Selbstbewusstsein, dann läufst du vielleicht auch mal einen Schritt mehr, dann bietest du dich vielleicht noch mal mehr an, weil du dich irgendwie auf der großen Bühne zeigen willst und so weiter. Also das geht ja schon ein Stück weit Hand in Hand. Trotzdem glaube ich, dass Lissabon auch, also wie gesagt, ich kann es mir sonst nicht anders erklären, beziehungsweise anders kann ich mir dann den Auftritt in Bochum nicht erklären, dass Lissabon so schlecht gewesen sein muss in der zweiten Halbzeit, weil gegen Bochum haben die Dortmunder ja nicht einmal irgendwie das Gefühl zeigen können, was sie über 45 Minuten in Lissabon gezeigt haben. Und das hat auch, und da gebe ich dir recht, mit unter anderem mit dem Namen Marcel Sabitzer zu tun. Ich tue mir wahnsinnig schwer aktuell, überhaupt jemanden rauszuziehen und zu sagen, der ist besonders schlecht gerade. Weil man muss auch sagen, aber das nur ganz kurz am Rande und das wahrscheinlich auch das einzige Lob, was ich heute verteile, Olli. Emre Can hat es als einziger, finde ich, vielleicht in Ansätzen noch mit Gregor Kobel, der sogar noch dafür gesorgt hat, dass das Spiel nicht 0-3 oder 0-4 ausgeht in Bochum, anständig gespielt hat. Schlotterbeck in Teilen, aber Emre Can noch ganz gut. Aber das, was Marcel Sabitzer und das Mittelfeld wieder gespielt hat, das ist Wahnsinn. Und Olli, das ist schon verrückt, ne? Der hat letzte Saison war der einer mit Abstand der besten Spieler beim BVB. war torgefährlich, hat, glaube ich, 15 Torbeteiligungen gehabt, irgendwie sowas, oder 14. War zweikampfstark und so weiter. Jetzt gegen Bochum, immer noch gegen Bochum, hat er 3 von 10 Zweikämpfen gewonnen. Und in der ganzen Saison hat er noch keine einzige Torbeteiligung in knapp 30 Einsätzen, 29 Einsätzen oder so. Und das ist für einen Spieler, der sich eigentlich darüber definiert, zweikampfstark zu sein, torgefährlich zu sein und auch einen absoluten Siegeswillen eigentlich mitbringt. Das ist ja, also das kannst du ja niemandem erzählen. Das kannst du wirklich niemandem erzählen.
Ich stehe da, das gebe ich offen zu, ich stehe da auch so ein klein wenig vor einem Rätsel, wenn man sieht, wie er beispielsweise sich da wegduckt in diesen Situationen, wenn von ihm beispielsweise überhaupt nichts kommt, was da tatsächlich die Gründe sind. Es wirkt so, als ob, sagen wir mal, ja, er so ein bisschen fremdelte mit Nuri Sahin auch, wenn wir uns mal diesen kurzen Rückblick noch mal erlauben. Wir können uns erinnern, Manni, haben wir ja auch ein paar Mal schon thematisiert, das erste Champions-League-Spiel beim FC Brügge, wo es die Diskussion über die richtige Position gegeben hat, wo er sagte, er fühlt sich da auf dieser Halbposition nicht so richtig
und
wohl.
Auch da, Olli, und auch da, wenn ich da ganz kurz einmal reingrätschen kann, das ist, finde ich, auch sinnbildlich für die absolut fehlende Führungsqualitäten von Marcel Sabitzer. Der hat einmal, und ich will das nicht immer jetzt auf wie viele Interviews gibt er und wie viel spricht er abseits des Platzes, der hat in der Saison ein Interview gegeben in der Mixzone. Und das war in Brügge, als er gestänkert hat über die Position, auf die ihm der Trainer eingesetzt hat. Also das ist doch, das, wie gesagt, also für mich ein Schatten seiner selbst in der Saison. Und jetzt darfst du weitermachen.
Ja. Im Grunde genommen hast du damit auch das vorweggenommen, was ich auch gesagt habe.
Entschuldigung.
Nein, kein Problem. Er hat sich, du hast ja völlig recht, er hat sich da tatsächlich, und das ist für mich auch sinnbildlich, da hat er sich zu Wort gemeldet, weil er da was loswerden sollte, seine Unzufriedenheit mit der Position, auf die Nuri Sahin da beordert hatte, kurioserweise vergleichbare Positionen in der österreichischen Nationalmannschaft unter dem Teamchef Ralf Rangnick hat er auch gespielt. Da hat er sich nicht beschwert, sondern da hat er es auch gut gemacht sogar. Aber das ist natürlich fatal für Borussia Dortmund, weil er ja auch jemand gewesen ist, den man geholt hat, um sowas wie eine neue Hierarchie in der Mannschaft entstehen zu lassen. Man wusste ja beispielsweise, dass mit Hummels und mit Reus Spielerpersönlichkeiten abtreten, die schon hierarchisch gesehen ein gewisses Vakuum in der Kabine hinterlassen. Und das Fatale ist, dass Borussia Dortmund bei den Verpflichtungen, die man getätigt hat, um dieses Vakuum an auch Führungspersönlichkeiten zu ersetzen, eigentlich fast eine Enttäuschung nach der anderen erlebt hat. Da können wir auch auf jemanden zu sprechen kommen, der, als er angetreten ist beim BVB, gesagt hat, ich bin hier hingekommen, um voranzugehen, um mich einzubringen, ich will Führung übernehmen. Okay, man muss zu ihm sagen, die Rede ist von Niklas Süle, er war lange verletzt, er kam dann jetzt ziemlich überraschend wieder in die Startformation. Niko Kovac hält ja bekanntermaßen große Strücke auf ihn. Und dieser Pass, das war natürlich ein Super-GAU, überhaupt keine Frage. Man sollte jetzt auch nicht wegen so einem Ding jetzt vielleicht komplett den Stab über einen Spieler brechen. Aber Süle reiht sich natürlich auch ein in eine Reihe von Spielern, die es einfach nicht schaffen, auf dem Platz Verantwortung zu übernehmen, obwohl sie selber das mehrfach deklariert haben, dass sie das tun.
Auch hier Thema Süle. Ne? Ich finde auch, kann er nie und nimmer so einen Ball spielen. Und klar, er hat das dann auch am Ende dazu beigetragen, dass du in Bochum verlierst. Aber auch diese ganzen, wie soll ich das sagen, so dass dieser ganze Rattenschwanz, der auch damit einhergeht, der ist ja Wahnsinn, wenn du bedenkst, da verletzt sich ein Spieler, ich glaube Anfang Dezember war es, ist 8 Wochen aus, trainiert, keine Ahnung, lass mich sagen, 2-3 Mal vollumfänglich mit der Mannschaft, dann setzt ihn der Trainer ein, weil er meinte, okay, für die Position, auch weil Julian Ryerson nicht da ist, ist er noch der beste Mann, den wir dort haben in der Situation. Und ein Jan Couto beispielsweise, den du im Sommer holst, dann greift da relativ schnell eine Kaufklausel, ich glaube knapp 30 Millionen Euro, und den lässt du dann auch gar nicht spielen, weil du es ihm gar nicht zutraust. Und ich finde, man hat ja auch gesehen, wieso er es ihm nicht zutraut, weil als Couto reingekommen ist, das war ja, das war auch grausam, was er da gespielt hat. Und dann, so, also das Ganze, was gerade beim BVB abgeht, stimmt einfach nicht. Und ich finde, dass auch diese Entscheidung, dann Süle aufzustellen, die trifft genau den Nagel auf den Kopf. Und also auch, weil du ihn davor angesprochen hast, Ralf Rangnick, der hat sich ja tatsächlich auch geäußert bei den Kollegen. Und eine Sache, die, finde ich, auch Bände spricht, ist, was er über Marcel Sabitzer gesagt hat. Ne? Wenn ich ihn da einmal zitiere, wenn du ihn jetzt in Dortmund spielen siehst, ist er fast nicht wiederzuerkennen. Das muss irgendwelche Gründe haben. Und wenn das sogar der ÖFB-Teamchef über seinen Schützling sagt, dann ist das schon heftig.
Definitiv.
Also der macht sich Sorgen, genauso wie die BVB-Fans.
Ja, gut. Ralf Rangnick wird ja auch seine Gründe gehabt haben, warum er hat ja auch eingeräumt in diesem Gespräch mit der Bild, dass es Gespräche zwischen ihm und den BVB-Verantwortlichen, in dem Fall Lars Ricken und Aki Watzke, gegeben hat. Und dass Borussia Dortmund ihn, was ja jetzt auch kein Geheimnis ist, kontaktiert hat, um mal auszuloten, ob er sich eine Rolle beim BVB vorstellen könnte. Und er aber gesagt hatte, dass für ihn derzeit, weil er seine Perspektive nach wie vor beim österreichischen Verband sieht, nicht in Frage kommen würde. Was er noch gesagt hat in diesem Gespräch, und das fand ich ganz interessant, da geht es jetzt mehr um das große und ganze Gebilde bei Borussia Dortmund, was ja, sagen wir mal, mehr als unzufriedenstellend derzeit ist. Und er hat gesagt, ja, das hängt seiner Ansicht nach in erster Linie damit zusammen, dass die Mannschaft für verschiedene Spielausrichtungen zusammengestellt worden ist. Dass dort sozusagen nicht über die vergangenen Jahre hinweg eine Mannschaft zusammengecastet worden ist, von der man klar wusste, okay, die soll zukünftig in eine spezielle Richtung fußballerisch gehen. Und das finde ich einen interessanten Einwurf, weil das lässt natürlich diese Transferpolitik, die Borussia Dortmund getätigt hat, wo ja viele der Meinung waren, gerade was die Transfers im vergangenen Sommer angeht, zum Beispiel Gyrassi, zum Beispiel Anton, zum Beispiel Pascal Groß, dass die eigentlich sinnhaft gewesen ist. Und man stellt jetzt aber fest, es funktioniert tatsächlich hinten und vorne nicht. Und ich glaube, dass das, was Rangnick da zum Ausdruck bringen wollte, dieses Dilemma, das hat Borussia Dortmund sich tatsächlich über die vergangenen Jahre ein klein wenig selbst eingebrockt durch diese Fluktuation auf den Trainerposten. Also wenn du jetzt mal durchgehst, ich will jetzt nicht, wer weiß, wie zurückgehen. Man könnte da vielleicht auch noch endlos zurückgehen, ist aber nicht zielführend. Fangen wir mal an bei Edin Terzic. Was war die rein fußballerische Ausrichtung von Edin Terzic? Die rein fußballerische Ausrichtung ist gewesen, dass du im Prinzip wieder so ein Pressing-Gegen-Pressing-Spiel aufziehst, wie es Borussia Dortmund kultiviert hatte in der Zeit von Jürgen Klopp. Auf Edin Terzic, dem häufig dann auch vorgeworfen worden ist, dass gerade in Auswärtsspielen gegen starke Gegner er vielleicht auch zu vorsichtig, zu defensiv hat spielen lassen. Auf Edin Terzic folgte Nuri Sahin. Der Anspruch von Nuri Sahin, das waren zwei Dinge. Erstens geordneter Spielaufbau, zweitens dominantes Spiel, Ballbesitzspiel. Das ist schon eine nicht unerhebliche Richtungsänderung, die du da vorgenommen hast. Die Spieler, die du verpflichtet hast, haben natürlich durch die Bank Qualität, um in unterschiedlichen Systemen, in unterschiedlichen Ausrichtungen zu spielen. Aber diese Umgewöhnung, die du dann immer wieder den Spielern abverlangst, die führt natürlich zu Reibungsverlusten. Und du hast jetzt mit Niko Kovac einen Trainer, der sich am allerwenigsten von diesen drei BVB-Coaches der letzten Zeit, ich klammer Mike Thülberg jetzt mal bewusst aus mit diesen drei Pflichtspielen, die er da gemacht hat, aber du hast jetzt einen Trainer, der sich am wenigsten sozusagen über eine fußballerische Ausrichtung definiert, sondern der im Grunde genommen nur gekommen ist, um das Ganze irgendwie zu stabilisieren. Und ich finde, ich bin gleich mit dem Exkurs fertig, man erkennt, wie er das vorhat, Niko Kovac. Denn in den drei Spielen bislang hat es nur sehr, sehr wenige Änderungen gegeben. Er hat immer auf die gleiche Offensivreihe vertraut. Also beispielsweise mit Adeyemi, mit Gittens auf den Außen, mit Brandt auf der 10 und mit Girassi vorne. Er hat auch im Mittelfeld fast immer die gleichen Spieler spielen lassen, mit Sabitzer, mit Groß. Er hat Emre Can in die Defensive gezogen, was für mich jetzt auch gar nicht mal ein schlechter Schachzug war, weil ich finde, dass er da gute Spiele macht. Also er hat gedacht, dadurch, dass ich eine klare Ausrichtung wähle, taktischer Art, 4-2-3-1, mit dem meist gleichen Personal. Er hat ja im Grunde genommen nur verletzungsbedingte Wechsel vollzogen. Mal kam in Lissabon Schlotterbeck, der gegen Bremen gesperrt war, für Anton in die Mannschaft. Svensson kam für Benzebaini ins Team. Und jetzt zwischen Lissabon und Bochum hat es auch nur eine Änderung gegeben, nämlich Süle für Riasson. Also der versucht, der Mannschaft Stabilität durch eine klare Ausrichtung und auch durch eine meist identische Aufstellung zu vermitteln. Aber es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht.
Ja, ich dachte auch mit so einer, er will so auf Teufel komm raus so eine Achse finden, die dann der Mannschaft so ein bisschen Stabilität gibt, was ich auch für die absolut richtige Herangehensweise halte. Das, was ich mir gerade noch dachte, Olli, bei deiner Ausführung und auch das, was Ralf Rangnick meinte, also ich erkenne das auch als Problem und ich meine, wenn wir uns die letzte Saison angucken, dann kommen im Winter beispielsweise Ian Maatsen, Jadon Sancho, von denen wusstest du eigentlich, die werden wahrscheinlich nur ein paar Monate da sein, dann werden sie wieder weggehen. Wenn sie gut spielen, dann holt sie jemand anders und wenn sie schlecht spielen, dann helfen sie uns auch nicht weiter. So nach dem Motto war es ja. Das war für mich auch zu kurzfristig gedacht und du dachtest, aber trotzdem, die müssen dich ja für den Moment weiterhelfen. Das hast du jetzt zum Beispiel im Winter bislang, in Anführungszeichen Daniel Svensson vielleicht, Chukwu Emeka immer noch verletzt, ne? Den hast du gefühlt als Verletzten schon geholt. Ja, auch schwierig, aber im Sommer, als du eigentlich einen Maxi Bayer geholt hast, einen Waldemar Anton, der bei Stuttgart überragend war, in der Innenverteidigung in der Nationalmannschaft spielt, ein Serhou Guirassy, auf den absolut Verlass war und. Ich weiß nicht, da hast du dir schon was dabei gedacht, dass die nächsten Jahre prägen könnten. Und ich weiß nicht, ja, also ich glaube auch, dass es hauptsächlich mit den Trainern zusammenhängen muss, weil vom Spielermaterial her war das oder ist das doch eigentlich total ordentlich, was da Woche für Woche auf dem Platz steht, aber mir fehlt einfach so sehr, dass da einfach mal einer, einfach mal so ein bisschen Kante zeigt, irgendwie vorangeht. Wie gesagt, Emre Can hat es versucht. Allerdings, glaube ich, ist es einfach im Zentrum, im Mittelfeld immens wichtig, wenn da mal einer, Brust raus, Ärmel hochkrempelt und da mal richtig anpackt. Als ich übrigens nach Bochum, da von mir noch ein kleiner Exkurs, dann spät das Stadion verlassen habe, bin ich auch an so einem Bierstand vorbeigegangen. Da bin ich dann mehr oder weniger freiwillig mit drei Dortmund-Fans ins Gespräch gekommen und der eine hat die ganze Zeit vor sich hin gemurmelt, ab und zu dann auch fast schon wütend ausgebrüllt. Die haben einfach keine Eier, Und dann musste ich natürlich an Olli Kahn denken, der damals doch dieses legendäre Interview gegeben hat, also gesagt hat, wir brauchen Eier. Und ich finde genau das ist das, was Dortmund fehlt. Also irgendwie Selbstbewusstsein, Mut, klar, von nichts kommt nichts und eben auch solche Typen, die sich dann auch mal hinstellen und einfach mal auf den Tisch hauen. Und sinnbildlich dafür, Olli, war ja auch der Auftritt dann der Spieler nach Spielende, wenn man so will. Und zwar, da gab es einfach keinen. Da standen wir dann in der Mixzone bei den Interviews. Bei den Bochumern kamen dann Timo Horn und wie sie alle heißen, alle, die dann abgefeiert wurden an der Kastropper Straße. Und es kam kein Dortmund-Spieler. Und das ist schon ungewöhnlich, Olli, du kennst das ja auch oder ihr da draußen, ich glaube, wir haben es euch schon mal erzählt, nach Niederlagen ist das ja immer so eine Sache, ne? Da will dann immer keiner so ausführlich sprechen, das ist ja auch total klar, aber Fakt ist, eigentlich stellt sich dort immer mindestens ein Spieler und dann vielleicht noch einer von den Verantwortlichen, Lars Ricken und Sebastian Kehl, und das ist am Wochenende in Bochum nach so einem Auftritt eben nicht passiert, und das Echo, was das Ganze dann ausgelöst hat, Olli, das hätte ja allen im Verein auch klar sein müssen, ne? Dass das kein gutes Zeichen nach außen ist. Wie hast du es aufgenommen, als du davon gehört hast?
Ja, also es ist natürlich mehr als unglücklich ausgerechnet in dieser Situation. Ja. Und ich meine, es ist ein Derby. Wird ja gelegentlich immer so etwas verniedlichend von dem vermeintlich kleinen Revierderby gesprochen. Aber es ist natürlich ein besonders wichtiges Spiel aufgrund der Regionalität dieser Nachbarschaft. Das sind ja gerade mal 20 Kilometer zwischen Dortmund und Bochum für die Fans. Und dann so ein Signal zu senden, das ist schon mehr als nur unglücklich, weil du mit damit natürlich auch dieser Spekulation oder dieser These, die wir jetzt auch gerade debattiert haben, warum ducken die sich weg in Situationen, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, weil es dieser These natürlich zusätzliche Nahrung gibt, konnte ich speziell nach diesem Spiel nicht verstehen, dass das nicht vergnügungssteuerpflichtig ist, wenn du dich da präsentierst, und dass es manchmal auch nicht einfach ist für die Jungs, dann immer Erklärungen dafür zu finden, warum es jetzt wieder nicht funktioniert hat, das versteht sich von selbst. Aber es hätte ja nicht geschadet, wenn zum Beispiel Nico Schlotterbeck, der sich ja den Fernsehinterviews gestellt hat, der gesagt hat, ja, wir sagen es halt immer vor den Kameras, dass wir uns zusammenreißen müssen, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, aber wir kriegen es einfach nicht auf den Platz, dieses Signal zu senden, so nach dem Motto, Jungs, wir wissen selber, dass das, ich sag's mal überspitzt ausgedrückt, Riesenbockmiss ist, was wir in schöner Regelmäßigkeit abliefern. Aber glaubt ja nicht, dass uns das nicht beschäftigt, dass wir nicht alles versuchen, um die Defizite abzustellen, um wieder richtig nachhaltig in die Spur zu finden. Dieses Signal hätte man aussenden müssen. Und das ist halt nicht geschehen. Und das macht es nicht nur nicht besser, sondern das macht es in der Außenwirkung natürlich auch ein wie soll man sagen, ein klein wenig schlimmer. Ich meine, du hast die Frage in der PK dann ja auch an Nico Kovac gestellt, was denn da los ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich regen wir uns umsonst auf, weil Nico Kovac hat uns ja eigentlich erklärt, wieso keiner da ist. Ich würde mal sagen, wir hören mal rein.
Hallo zusammen, Manfred Sedelbauer, Sport 1. Herr Kovac, in der Mixzone war gerade keiner Ihrer Spieler. Da bekommt man so ein bisschen das Gefühl, als würde keiner Verantwortung übernehmen. Wie sehen Sie das denn? Wie erleben Sie gerade die Jungs?
Nein, also die Jungs haben jetzt ihr Programm. Wir spielen wieder in 4 Tagen, glaube ich. So, das heißt, das ist klar, dass die Jungs dort dementsprechend Maßnahmen unternehmen, damit sie so schnell wie möglich regenerieren, damit sie so schnell wie möglich die Nahrung zu sich führen, die sie brauchen, um dann dementsprechend schneller wieder an Bord zu sein. Ich bin ja da, das reicht ja.
Olli, die hatten Hunger. Die hatten Hunger, die mussten die Energiereserven aufladen die 2 Minuten da im Interview, das wäre einfach schlecht gewesen für die Regeneration. Da hätten sie in Lissabon nicht so einen Auftritt hinlegen können wie in Bochum und. Nein, jetzt mal Spaß beiseite. Der letzte Satz, als Nico Kovac meinte, ich bin ja da, das reicht ja. Ich weiß nicht, Olli, ich finde nicht, dass es reicht.
Also man muss ihm zumindest zugutehalten, dass er dabei ein bisschen geschmunzelt hat. Ich glaube, in dem Augenblick, wo er das gesagt hat, wusste er auch, dass er, sagen wir mal, eine Aussage getätigt hat, die jetzt, ein berühmtes Wort von Altkanzler Gerhard Schröder zu zitieren, die vielleicht suboptimal war. Um es mal vorsichtig. Aber gut, ich meine, Hunger ist ein gutes Stichwort, weil er selbst schien offenbar Hunger gehabt zu haben. Ne? Hat sich anschließend dann eine Currywurst gegönnt.
Eine sehr gute Currywurst dort in Bochum.
Ja, die ist richtig, richtig gut, das muss man sagen. Man soll an dieser Stelle ja keine Schleichwerbung betreiben, aber ich überlege gerade, ob ich die Firma nennen kann oder nicht. Ach, warum nicht? Ist an der Mie. Kommt von der alteingesessenen Bochumer Firma Dönninghaus. Und diese Currywurst ist wirklich sehr zu empfehlen. Und die gibt es tatsächlich auch im Bochumer Stadion. wir Journalisten erfreuen uns immer daran. Und auch diverse Trainer, die nach Bochum kommen, scheinen offenbar zu wissen, dass es sich lohnt, sich doch da mal eine Currywurst mitzunehmen.
Wenn du da jetzt keine Provision bekommst, Olli.
Ja, wer weiß. Also von mir aus hätte nichts dagegen.
Aber es ist natürlich schon auch hart, ne? Also ich meine, ich will immer solche Sachen gar nicht zu hoch hängen, weil ich will das auch jedem zugestehen, dass er das einfach machen kann. Und irgendwie ist das, finde ich, auch ein lässiger Move, dann auch im PK-Raum hinten hinzugehen und sich eine Currywurst zu holen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, mit einem Sieg wär's auf jeden Fall schöner gewesen. Ne? Aber,
ja, natürlich. Dann hätte es ihm sicherlich auch noch besser geschmeckt. Ja. Aber also das würde ich jetzt tatsächlich nicht überbewerten. Ja. Ich bin bei dir, dass diese Begründung, warum die Spieler da nichts gesagt haben, etwas unglücklich gewesen ist. Und ich meine, man muss auch zu Niko Kovac mal sagen, es hat mittlerweile ja schon auch einige Aussagen von ihm gegeben, seitdem er, ist er noch nicht allzu lange, aber seitdem er Trainer von Borussia Dortmund ist, wo ich so ein bisschen geschluckt habe. Ja. Also ich erinnere mich hier, das war bei seiner Vorstellungspressekonferenz im Signal Iduna Park, als er angesprochen worden ist auf Niki Süle, der ja unter ihm als Kovac Cheftrainer von Bayern München war, unumstrittene Stammkraft in der Innenverteidigung gewesen ist, wo er da gesagt hat, ja, also man muss ja mal in Bezug auf Niki Süle sagen, wenn der mal verletzungsfrei bleiben sollte, dann gehört er mit zur WM.
Ja.
Das ist eine Aussage, finde ich, die kann man natürlich, wenn man Niki Süle jetzt lediglich an den Fähigkeiten, die er mitbringt, beurteilt, kann man die so treffen. Hab mich da allerdings schon gefragt, Süle, wir kennen ja zuletzt schwere Verletzung, dafür kann er nichts, aber wir kennen ja auch die Probleme, die er in Dortmund davor gehabt hat, die Diskussionen über sein Gewicht, über, ich sag mal, die Wettkampffähigkeit, professionelle Lebensführung etc. Der kriegt dann so eine Aussage, so eine sehr, sehr positive Aussage von seinem neuen Cheftrainer und steht natürlich in Konkurrenz mit einem Waldemar Anton, mit einem Nico Schlotterbeck, gerade auch im Hinblick auf die Plätze in der Innenverteidigung der Nationalmannschaft. Fand ich gewöhnungsbedürftig. Ja, und dann hat er in Bochum noch etwas gesagt und das bezog Julian Brandt. Und da musste ich auch ein bisschen schlucken,
meine. Ja, das hat der Nuri
Sahin
tatsächlich auch schon mal gesagt, ne? dass er den Julian Brandt auf einer Stufe mit Jamal Musiala und Flo Wirtz sieht. Ich glaube, Nuri Sahin meinte damals, er gehört zu den Top 3 neben den anderen beiden Zauberern. Ja, und sowas Ähnliches hat Niko Kovac dann auch gesagt oder gemeint, ne? Und da tust du dem Jungen natürlich keinen Gefallen. Ich meine, wir wissen alle, Julian Brandt, wenn der ein Top-Spiel macht, technisch und alles, was dazugehört, ne, dann ist der ein richtig, richtig guter. Aber mit solchen Aussagen erhöhst du ja noch mehr den Druck auf ihn, dass er jetzt eigentlich das mal zeigen muss. Und das hat er halt bislang noch nicht gemacht. Und ja, einen großen Gefallen hat er ihm, glaube ich, damit nicht getan, unabhängig davon jetzt, ob ihr da draußen sagt, das ist Quatsch, da kommt er nie und nimmer an. Fakt ist, er ist ein Guter, aber mit solchen Aussagen wird er nicht zurück in die Spur finden, glaube ich.
Nein, bestimmt, weil dadurch packst du ihm ja einen Rucksack drauf. Und ich meine, jeder, der Julian Brandt sieht, der weiß, nochmal zweite Halbzeit Lissabon ausgeklammert, da hat er ja tatsächlich dann auch gezeigt, mal wieder nach längerer Zeit, wozu er fähig ist. Aber wie gesagt, das mal ausgeklammert, dann sieht man einen Spieler, der derzeit stark verunsichert ist. Gab es in Bochum in der zweiten Hälfte so eine Szene, wo er quasi unbedrängt einen Fehlpass direkt in die Füße eines Bochumers spielt, über einen relativ kurzen Distanz auch noch. Und wenn du den öffentlich natürlich jetzt vergleichst mit Wirtz und mit Musiala, dann führt das natürlich automatisch dazu, dass die Leute sagen, das kann doch wohl nicht sein Ernst sein. Wenn man sich derzeit anguckt, was Wirtz und Musiala spielen, da kann man doch den Brandt nicht damit vergleichen. Also solche Sachen, ich verstehe, was er damit versuchen will. Er versucht damit das Selbstvertrauen, was natürlich gerade bei Spielern wie Süle und auch wie Brandt gelitten hat, wieder aufzubauen. Aber das muss er intern machen. Das muss er intern machen, weil so kitzelst du ja quasi Widerspruch hervor. Und diesen Widerspruch, den bekommen die Spieler dann ja auch mit. Und dann ist es eher kontraproduktiv. Also das ist mir bei Niko Kovac schon aufgefallen, das muss ich sagen. Ansonsten, auch weil wir eben gerade, und ich war es ja, der mal so ein bisschen verglichen hat, wie waren die Spielsysteme der einzelnen Trainer, die Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren gemacht hat, und dass es nicht unbedingt gut ist, wenn du eine hohe Fluktuation auf dem Trainerposten hast, weil dadurch sich nicht so ein klares, stringentes System und eine klare, stringente Mannschaft herausbilden kann. Das meine ich tatsächlich auch so. Ich bin jetzt allerdings nicht der Meinung, nicht, dass wir uns da falsch verstehen, dass Borussia Dortmund in erster Linie ein Trainerproblem dahingehend hat, dass man sagt, keine Ahnung, Terzic war ein Blinder, Schein war ein Blinder und Kovac kriegt es auch nicht hin. Nein, das ist es nicht. Ich weise nur darauf hin, das sind drei relativ unterschiedliche Trainertypen, die Borussia Dortmund in relativ kurzer Zeit gehabt hat. Und daraus ergeben sich auch bestimmte Schwierigkeiten. Trotzdem, Manni, um nochmal zurückzukommen auf die wirklich Verantwortlichen, auf die Spieler. Der entscheidende Punkt ist, egal was für einen Fußball der Trainer spielen lassen will, du musst dich als gestandener Spieler in Krisensituationen zeigen. Du musst Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Und das passiert derzeit nicht von diversen Spielern, die, ich sag mal so, dazu eigentlich in der Lage sein müssten.
Ja, du sagst es. Du hast absolut recht. Und ich habe das Gefühl, es wird auch noch längere Zeit ein Rätsel bleiben, wieso das überhaupt so gar keiner so richtig kann von den Spielern, die eigentlich den Anspruch haben. Und trotzdem, Olli, hilft sämtliches Rätselraten nichts, ne? Wenn wir auf die Tabelle gucken, es wird nicht besser. 11. Platz, 29 Punkte nach 22 Spielen. Du hast erstmals jetzt auch ein negatives Torverhältnis, ne? Nach Spieltag 22. Und eigentlich, wenn ich mir das so angucke, wärst du eigentlich mit der Punktausbeute schon eher jemand, der um den Abstieg kämpft, als irgendwo vorne mit zu mischen. Und du verlierst jetzt nicht nur auf Platz 4, halte ich mittlerweile eh schon für fast nicht mehr realistisch. Ne? 8 Punkte auf Leipzig, die ja auch nicht gut sind, aber der Abstand wird halt auch nicht kleiner. Ne? 8 Punkte, da müsstest du jetzt schon 3 Spiele auf einmal gewinnen, in denen Leipzig nicht gewinnt. Und das ist einfach nicht vorstellbar, dass der BVB per Knopfdruck jetzt auf einmal Spiele am laufenden Band gewinnt. Aber du verlierst halt auch den Anschluss langsam an überhaupt Europa League, Conference League, wenn du das überhaupt möchtest. Ne? Das sind jetzt auch schon 6 Punkte auf Mainz als 6. und 7 auf Freiburg als 5. Ja, das ist schon schlecht. Und Olli, wir haben letzte Woche ja schon ein bisschen über die Auswirkungen gesprochen. Ne? Wie schlimm wäre eigentlich so ein Verpassen der Champions League, weil Hans-Joachim Watzke meinte, bekommen wir hin, alles nicht so schlimm. Wirtschaftlich okay, können sie es vielleicht kompensieren, aber die anderen Folgen, die das hätte, jetzt gar nicht international zu spielen, das wäre schon dramatisch, oder?
Ja, definitiv. Also sagen wir mal, die Tatsache, dass sie, man kann ja tatsächlich, Tatsache ist es noch nicht, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht Champions League spielen, steigt von Spieltag zu Spieltag, ist relativ hoch. Die Mannschaft ist ja 9 Niederlagen nach 23 Spielen oder 22 Spiele sind es, 38 Gegentore. Also die Mannschaft ist
mehr
weit
als St. Pauli,
ja,
Augsburg.
Exakt. Die Mannschaft ist weit davon entfernt, dass man ihr, sagen wir mal, so wie du es ausgedrückt hast, auf Knopfdruck jetzt den Turnaround zutraut und geschweige denn eine Serie von Siegen über mehrere Spieltage zutraut. Also das wird sehr wahrscheinlich nichts. Und natürlich hat Watzke recht, wenn er sagt, das wirft uns jetzt nicht um im Sinne von, wir kriegen dann tatsächlich wirtschaftlich große Probleme. Das sicherlich nicht. Du bist nach wie vor nach den Bayern mit ziemlichem Abstand der umsatzstärkste erfolgreichste Club in der Fußball-Bundesliga. Du hast einen Umsatz von über 500 Millionen Euro. Und natürlich kannst du auch sagen, wir spielen die Club-WM, die relativ lukrativ ist. Das fängt das schon mal ab. Dann kannst du auch natürlich einen Transfer auf der Abgabenseite tätigen, was dann zusätzlich auch noch mal ein bisschen was kompensieren würde. Also Borussia Dortmund wird sicherlich nicht am Stock gehen, geschweige denn in eine existenzbedrohende Situation geraten. Aber die Tatsache, dass du dich sozusagen aus der Champions League verabschiedest und das auch zu einem Moment, wo du es nicht wie über viele Jahre eigentlich als strukturellen Konkurrenten nur mit dem FC Bayern zu tun hattest, wo du dann ja immer sagen könntest, okay, selbst wenn wir mal, keine Ahnung, nur Dritter oder Vierter werden oder von mir aus auch Fünfter werden sollten, wir sind immer noch, wenn das einigermaßen normal läuft, die Nummer zwei im deutschen Fußball. Diese Zeiten sind lange vorbei.
Ja.
Das hängt mit der Stabilisierung von Vereinen zusammen wie Leverkusen und auch wie RB Leipzig, die natürlich im Vergleich zu, ich sag mal, traditionellen Fußballclubs immer die Möglichkeit haben, auch mal schwächere Phasen durch eine Ausgleichsfinanzierung ihres Mäzens, Bayerwerk, Red Bull, kompensieren zu können. Und du verlierst Boden auf Traditionsvereine, die in den vergangenen Jahren relativ gute Arbeit gemacht haben, die sehr gut aufgestellt sind, wie Eintracht Frankfurt, die gute Transfers getätigt haben, die immer wieder Spieler verkauft haben, viel Geld eingenommen hat und dann es geschafft haben, mit dem Geld, also Markus Krösche macht da einen super Job, was Neues entstehen zu lassen, sowie mit dem VfB Stuttgart, auch wenn der momentan auch immer so Probleme hat. Die hatten natürlich auch im Sommer, dem BVB sei Dank, unter anderem einen großen personellen Umbruch zu verbuchen. Das musst du erstmal bewerkstelligen. Trotzdem hast du auch bei den Stuttgartern das Gefühl, die wissen im Gegensatz, um nochmal auf Rangnick zurückzukommen, in welche Richtung sie fußballerisch gehen wollen. Und das ist beim BVB nicht der Fall. Und deshalb glaube ich, dass das schon für Borussia Dortmund große Auswirkungen hätte, nicht Champions League zu spielen, auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass du ja eigentlich, und darüber gibt es ja kaum zwei Meinungen, dass du ja eigentlich an der Mannschaft was ändern musst. Mhm. Aber wenn du dann natürlich auf dem Transfermarkt, selbst wenn du sagst, wir investieren ins Netto und wollen diese Veränderung trotzdem angehen, du hast auf dem Transfermarkt natürlich schlechtere Möglichkeiten, wenn du potenziellen Neuzugängen nicht aufzeigen kannst, hier, bitteschön, bei uns spielt der nächstes Jahr
so Champions League.
Also, so ist es. Das ist ein Problem, das ist ein großes Problem.
Und das ist natürlich eine Entwicklung, die ja dramatisch ist, dramatisch wäre, Olli. Und ich frage mich so ein bisschen, oder ja, wahrscheinlich ihr da draußen euch ja auch Woche für Woche, wo soll das noch hingehen? Wie wird es besser? Du merkst, Trainerumstellung, ja, der Effekt ist verpufft, würde ich sagen. Die komplette Mannschaft austauschen geht auch nicht von heute auf morgen. Zumal die Mannschaft ja auch letzte Saison im Champions-League-Finale stand. Also irgendwas muss da ja dabei sein. Jetzt habe ich mir überlegt, Olli, wäre es vielleicht nicht, jetzt mal an Hans-Joachim Watzke, der ja immer noch BVB-Chef ist, klar, er hat seine sportliche Gesamtverantwortung abgegeben, aber ist das jetzt vielleicht nicht so ein Moment, wo Hans-Joachim Watzke, der überall, ja, wahrscheinlich zum Teil auch gefürchtet ist, einmal auf den Tisch haut und mal, ja, eingreift in diese Sache? Oder sagst du, ja, ich meine, wir haben uns die letzten Wochen auch drüber unterhalten, vielleicht wäre es gut, wenn er weniger Macht bekommt im Verein, aber er hat die Macht ja noch, vielleicht muss er das jetzt auch mal kommunizieren und er einfach mal durchgreifen, weil dass er Erfahrung hat und durch jedes Hoch- und Tiefgefühl mit dem Verein gegangen ist, das ist ja offensichtlich und klar.
Also ich glaube, dass er tatsächlich auch diese Überlegung jetzt für sich anstellen wird, denn so wie sich die Situation derzeit darstellt, und dann reden wir mal über die Führung von Borussia Dortmund, das ist mehr als nur unbefriedigend. Er hat Lars Ricken zum Sportgeschäftsführer gemacht und hat ja jetzt kürzlich auch mal zu verstehen gegeben, dass er natürlich schon irgendwo gehofft hatte, dass diese Eingewöhnung, die Ricken logischerweise braucht, lange Jahre NLZ-Leiter, Nachwuchsdirektor davor, das ist eine andere Hausnummer, wenn du jetzt sozusagen den Profibereich beim großen Verein wie Borussia Dortmund zu verantworten hast, dass diese Umstellung, die dann vonnöten ist, dass die ihm leichter gemacht wird, weil er insgesamt geglaubt hatte, dass der BVB in einem ruhigeren Fahrwasser ist. Ja. Das
ist auch ein bisschen eine Fehleinschätzung so, dann gewesen, ne?
Ja, natürlich ist es eine Fehleinschätzung gewesen, aber man muss natürlich auch nach Watzkes Verantwortlichkeit da fragen, denn er ist ja derjenige gewesen, der sozusagen diese Führungsstruktur sich ausgedacht hat. Er hat ja vom Präsidialausschuss diesen Auftrag bekommen, ein Konzept für die Zeit nach ihm auszuarbeiten und dann auch umzusetzen. Zeit nach ihm fängt er dann endgültig im Herbst an, wenn er, so ist ja seine Absicht mittlerweile immer noch, aus der Geschäftsführung komplett ausscheiden wird. Und bis dahin muss das eigentlich stehen. Und klar, bis dahin kann sich noch einiges drehen, auch zum Positiven. Das darf man ja nicht vergessen. Aber wenn man mal den Ist-Zustand sich jetzt anschaut, da muss man sagen, diese Führungsstruktur, die Watzke dort sozusagen am Reißbrett entworfen hat, mit Ricken an der Spitze, mit Sebastian Kehl als Sportdirektor, der natürlich irgendwo auch öffentlich beschädigt war, weil er ja selber auf eine Beförderung zum Sportgeschäftsführer gehofft hatte, und dann gleichzeitig auch, den Fehler hat man ja versucht schon wieder zu korrigieren, mit dieser Rückholaktion von Sven Mislintat, von der man eigentlich von Anfang an wusste, oh, das ist aber sehr, sehr gewagt, weil der halt überhaupt nicht mit Sebastian Kehl harmoniert. Also dieses Konstrukt, was Watzke sich ausgedacht hat, ich will nicht sagen, ist schon final gescheitert, aber entpuppt sich mehr und mehr als ein sehr, sehr problematisches. Und deshalb bin ich mir persönlich auch gar nicht so sicher, ob man mit dieser Führungsstruktur, Rickensportgeschäftsführer, Kehl-Sportdirektor, auch in die kommende Saison gehen wird. Mhm. Selbst wenn Kehl jetzt einen neuen Vertrag bekommen hat im Januar. Ich glaube, dass es da auch Überlegungen gibt, anstelle von Hans-Joachim Watzke, ob man da vielleicht was anderes machen kann. Ich glaube nicht, dass er selber wieder sozusagen offiziell in die Hauptverantwortung gehen wird. Das kann ich mir schwer vorstellen. Also das würde eine Kehrtwende um 180 Grad bedeuten. Nur klar ist auch, der Verein bietet immer noch viel zu viele Angriffspunkte, gerade auch in der sportlichen Leitung, und das wirkt natürlich in die Mannschaft auch irgendwo hinein.
Ja, absolut. Ich finde, es gibt halt in der Sache auch irgendwie nur zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder Hans-Joachim Watz gesagt, Leute, das war's für mich, ihr seid jetzt dran, ne? Mhm. Lars Ricken, und du hast jetzt das Ganze zu verantworten. Glaube ich aber nicht, weil Hans-Joachim Watzke da schon noch auch mit lenken, denken und bestimmen will. Das steht für mich außer Frage. Oder er muss halt dann einfach ein Machtwort sprechen, auf den Tisch hauen und sagen, so, Leute, sorry, war eine Fehleinschätzung von mir. Ich nehme es auch irgendwie auf meine Kappe. Für euch tut es mir leid, ihr müsst euch jetzt andere Jobs suchen und ich stelle nochmal komplett neu auf.
Also ich könnte mir durchaus vorstellen, also ich erwähne jetzt nochmal Ralf Rangnick. Es hat ja dieses Gespräch gegeben mit Rangnick. Ralf Rangnick ist ja jemand, der sowohl als Trainer, was er nachhaltig unter Beweis gestellt hat, erfolgreich sein kann, der aber auch beispielsweise als Sportdirektor arbeiten kann. Als jemand, der auch strategisch etwas aufbauen kann. Das hat er ja unter anderem auch in Leipzig schon gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine Überlegung von Hans-Joachim Watzke ist, im Sommer zu sagen, diese Nachfolgeregelung, die ich hier für den BVB mir ausgedacht habe, sie funktioniert nicht. Und es kommt möglicherweise ein externer Sportgeschäftsführer. Und man resettet sich da und geht dann tatsächlich nochmal zu einer grundsätzlichen Neuordnung. Ja. Ich glaube, dass diese Überlegungen derzeit in seinem Kopf hin und her gewälzt werden. Und aber da dass hätte, es möglicherweise ja. dahin kommen könnte.
Ja,
aber ist nur eine Vermutung.
Ja, ja, bei Rangnick hätte Watzke dann natürlich, glaube ich, schon deutlich weniger zu sagen, wenn er Sportgeschäftsführer wäre. Ne? Auch wenn er vielleicht, wer weiß,
natürlich.
In ein paar Jahren Präsident wird des Vereins. Ich glaube, Rangnick wird nicht jedes Mal sagen, Aki, passt das so, ist dir das recht, sondern der wird dann seine eigenen Sachen durchziehen.
Ja, aber ich glaube, dass mittlerweile natürlich auch der Leidensdruck so groß ist, dass man gesagt hat, gut, man braucht jetzt da eventuell irgendwann einen neuen starken Mann in der sportlichen Leitung. Ja. Nur für mich ist die Frage halt, ob Ralf Rangnick sich darauf einlassen ja. würde. Darüber haben wir ja auch noch nicht gesprochen.
Ja.
Der ist natürlich sehr, sehr begehrt. Man hört auch immer wieder, dass auch der FC Bayern München damit liebäugelt, ihn in irgendeiner Form für sich gewinnen zu können. Also da ist derzeit sehr, sehr viel im Mustopf bei Borussia Dortmund.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt, wie der BVB sich im Sommer aufstellen wird. Ob ja. man tatsächlich sagt, okay, es geht weiter mit Ricken an der Spitze der sportlichen Leitung. Es geht weiter mit Sebastian Kehl. Es geht weiter beispielsweise auch mit dem Trainer, mit Niko Kovac, der ja auch noch einen länger gültigen Vertrag hat.
Mhm.
Darüber ist ja auch im Vorfeld viel debattiert worden. Also es sind extrem viele Fragen, die mir sehr offen erscheinen bei Borussia Dortmund. Mhm. Und ich glaube, dass je frustrierender diese Saison noch verlaufen wird, desto höher wird auch der Druck auf Hans-Joachim Watzke, diese Führungsstruktur noch mal zu überdenken.
Ja, ja. Ja, ich glaube, so lässt sich das ganz gut zusammenfassen. Also kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, Olli. Mhm. Und man kann echt nur hoffen. Ich hatte auch dann mit den drei Fans, von denen ich davor erzählt hatte, die waren tatsächlich skeptisch, was dieses Champions-League-Spiel am Mittwoch angeht, zu Hause gegen Sporting. Da habe ich dann nur gesagt, naja, Leute, ihr habt doch 3-0 Vorsprung. Und dann waren die auch so, ja, lass die mal ein schnelles Tor schießen, Lissabon. Also da merkt man schon, die Fans sind auch lang nicht mehr so positiv. Und Olli, das
Nein,
noch zum Abschluss, das hast
Gegenteil.
Du ja auch in Bochum gesehen. Ne? Also da lagen
ja.
die Nerven dann nach Abpfiff und sogar auch schon davor ziemlich blank. Ne? Nach Abpfiff, die Mannschaft hat sich wieder wie in Frankfurt nur so ganz kurz gestellt, weil natürlich auch davor schon Becher aufs Spielfeld geflogen sind, auch mal eine Fahnenstange und so weiter. Was ich aber sogar noch viel dramatischer fand, Olli, war eine Situation, über die würde ich noch ganz gerne kurz mit dir sprechen. Und wir hatten
ja.
uns da vorher geeinigt, dass es uns sogar eine Kategorie wert ist, eine Rubrik, und deshalb kommt hier jetzt unser Aufreger der Woche.
Aufreger der Woche.
Ja, nach einer knappen Stunde wollte Niko Kovac nochmal was bewirken, hat dann Jamie Gittens vom Feld genommen und der ist dann direkt auf seiner linken Seite sozusagen, auf der linken Spielfeldseite vom Platz gegangen und hatte dann sozusagen noch eine halbe Feldumrundung vor sich, um zur Auswechselbank zu gelangen und musste dann eben unter anderem am Gästeblock, dort wo die Dortmunder Fans standen, vorbei und er war schon bei der Auswechslung unzufrieden. Ich glaube, das kann man einem jungen Spieler zugestehen, aber, und das finde ich jetzt schon krass, wurde von einigen Fans dort, immer nicht von allen, das muss man auch mal dazu sagen, schon sehr an der Ehre gepackt und auch beleidigt. Und dann haben natürlich auch die Auswechselspieler, die sich da gerade warm gemacht haben, Waldemar Anton beispielsweise, auch Gio Reyna war dort, Chuchu Duranvil, die haben dann versucht, noch mit Gittens zu sprechen. Der war aber wirklich, der war angefasst, der war auch sauer und die mussten ihn dann sozusagen ja schnell weiterführen, weil auch ja, die Fans davor schon die Auswechselspieler angegangen haben, bevor die überhaupt gespielt haben. Und Olli, das finde ich schon krass und zeigt schon auch, wie tief die Risse mittlerweile sind, oder?
Ja, und das muss man sagen, das ist eine mehr als bedenkliche Situation, die da offenbar derzeit entsteht. Zunächst mal zur Einordnung, egal wie groß der Frust von Fans ist, persönliche Beleidigungen, persönliche Anfeindungen als Spieler, die gehen gar nicht, um das mal ganz klar an dieser Stelle zum Ausdruck zu bringen. Aber dahinter steckt natürlich ein tiefer Frust, der immer größer wird. Und ich glaube, dass für Borussia Dortmund, und das ist fast noch die größere Gefahr als die wirtschaftlichen Einbußen, die man erleiden wird, wenn man tatsächlich nicht in die Champions League kommen sollte, wonach es ja sehr stark aussieht, dass man tatsächlich da möglicherweise in so eine Entfremdung hineingerät, eine Entfremdung zwischen der Mannschaft und den eigenen Fans. Und das ist ein extrem großes Problem, gerade für einen Traditionsverein im Ruhrgebiet, wenn deine Fans das Gefühl haben, sie werden irgendwie von den Spielern, ob bewusst oder unbewusst, in Stich gelassen. Das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Und das unterstreicht nochmal, wie hoch die Dringlichkeit ist, dass du wieder in die Spur findest. Nicht nur aufgrund der unbefriedigenden tabellarischen Situation, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass du da nicht auseinanderfallen darfst, was Fans, Verein einerseits und Mannschaft angeht. Und das war für mich eine Szene, die eine Warnung darstellt, finde ich, an den BVB. Also so kann es nicht weitergehen in der Form.
Ja, weitergehen wird es aber trotzdem, zumindest erstmal mit dem Rhythmus. Geht gleich wieder weiter am Mittwoch zu Hause, dann das Rückspiel gegen Lissabon, wo ich sage, ja, zu Hause, das werden sie schon wuppen, Olli, irgendwie machen sie das schon. Außerdem ist Champions League, dann trifft ihr sie auch mal wieder und. Du wirst dabei sein, ne, Olli?
Ja, klar, natürlich. Also,
sehr gut.
Ich meine, sie sind, das darf man ja nicht vergessen, in dieser Champions League eigentlich relativ erfolgreich unterwegs. Ich finde, es hat eine Niederlage gegeben, die vermeidbar gewesen wäre. Das ist diese Niederlage in Bologna gewesen. Du hast dein Hinspiel in dieser Playoff-Runde 3-0 gewonnen gegen Sporting Lissabon. Das ist jetzt auch keine Übermannschaft. Also du hast die besten Karten in der Hand, um dich für das Achtelfinale zu qualifizieren. Und das könnte natürlich auch mal wieder ein Anlass sein, um etwas Selbstvertrauen zu gewinnen. Auch, ich gebe zu, wir das natürlich auch schon nach dem Hinspiel in Lissabon gedacht haben. Und dann kam Bochum. Nur, wie gesagt, da finde ich, sollte man sich jetzt auch nicht verrückt machen. Klar, es kann immer sein, dass wenn du frühe Gegentore kassieren solltest, dass dann das Kopfkino losgeht. Aber trotz allem, und das ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, auch die Niko Kovac jetzt in dieser Situation hat, du musst, so gut es geht, diese negativen Gedanken jetzt nochmal von dir wegschieben und sagen, okay, wir haben Matchball und wenn wir den verwandeln, dann sind wir im Achtelfinale der Champions League in einer Saison, in der sonst so gut wie gar nichts läuft. Ja, und das ist etwas, wo du als Trainer, und deshalb, ich verstehe ihn ja auch, dass er sich noch vor seine Spieler hinstellt und dass er sie schützt, weil ich meine, was wäre die Quintessenz? Kommt ein neuer Trainer und der äußert jetzt gleich auch wieder grundlegende Zweifel an der Mannschaft. Das würde es dir natürlich noch umso mehr erschweren, in die Spur zu finden. Also irgendwo kann ich ihn da auch verstehen, dass er seine Spieler nach wie vor schützt, auch wenn ich so die Befürchtung habe, wenn diese Form von Rückschlägen, diese Form von schlimmen Rückschlägen wie jetzt in Bochum, wenn die andauern wird, dann wird ihm das nicht mehr gut gelingen, Niko Kovac.
Ja, wir beobachten das weiter.
Ja.
Wir wünschen euch jetzt eine schöne, hoffentlich aus BVB-Sicht schönere Woche mit jetzt erstmal ein Spiel gegen Lissabon, dann am Wochenende gegen den fast schon, nicht Angstgegner, aber da hat man auch keine guten Erinnerungen an das Auswärtsspiel in Berlin gegen Union, Samstag 18:30 und dann können wir, Olli, und du hast es anfangs gesagt, dann wünschen wir uns ja auch mal wieder positiv berichten zu können, aber aktuell, das müsst ihr uns zugestehen und seht ihr wahrscheinlich auch vielleicht in vielen Teilen ähnlich, bleibt uns einfach nichts anderes übrig als, auf Ursachenforschung zu gehen, auf Spurensuche, woran das alles liegen könnte. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Ecken und Enden, an denen es gerade überhaupt nicht stimmt.
So ist es. Also wir könnten im Prinzip über die Ursachen dieser Krise noch stundenlang weiter diskutieren. Aber wir haben natürlich auch, und das haben wir besprochen, bevor wir heute hier auf den Rekordknopf bei dieser Folge gedrückt haben, haben vorher auch gesagt, vieles von dem, was wir jetzt erörtern sollten, haben wir schon mal in der einen oder anderen Form erörtert, weil es dreht sich halt nichts nachhaltig zum Besseren bei Borussia Dortmund. Ja. Das ist schon, ich denke mal, gerade aus Sicht der BVB-Bosse und wahrscheinlich auch aus Sicht von euch, der ihr wahrscheinlich ein schwarz-gelbes Herz irgendwo habt, eine mehr als nur bittere Bestandsaufnahme. Aber wir können es auch nicht ändern.
So ist es. Euch eine schöne Woche, ja. Olli, dir auch.
Ebenfalls.
Geht um die Sonne, ebenfalls. Falls die Sonne scheint. In Köln ist wunderschönes Wetter.
Ja, im Ruhrpott auch. Im Ruhrpott sehr auch. Gut. Das Wetter ist nicht unser Problem.
So ist es. Dann macht es gut.
Ciao. Bis dann. Tschüss.